Ja, das mit Wärme und Licht ist tatsächlich wahr, aber nicht so gemeint. Sicherlich nicht so gemeint. Nur kommt natürlich heute in einer ganz anderen Art und Weise bei uns an. Hast mit Macht Wärme und Licht gebracht. Das ist ein Stückchen auch der Predigttext gewesen am letzten Sonntag. Die Frage nach dem, was der Schriftgelehrte fragt, Jesus fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kommen, fragt er nach konkreten Taten und Jesus antwortet ja mit dieser Situation, mit dieser Geschichte des barmherzigen Samariters. Und dieser Samariter hat ja nicht nur Taten diesem Mann gebracht, sondern er hat ihm tatsächlich Licht und Wärme, menschliches Licht, menschliche Wärme, göttliches Licht gebracht, indem er ihm mit all dem, was er da getan hat, eigentlich einen Neustart ermöglicht hat. Nicht nur die eine oder die andere gute Tat gebracht, sondern er hat ihm mit allem, was drumherum war und notwendig war, einen Neustart ermöglicht. Und das ist damit gemeint, dass Gott an dieser Stelle in unser Leben hineinkommt und Wärme bringt, nicht nur die ein oder andere Tat, wo er dieses oder jenes hilft, sondern wo ein ganzes Leben neu werden kann, ein Neustart bekommt, die Möglichkeit bekommt, neu anzufangen. Was muss ich tun, um in das ewige Leben zu kommen? Da steckt die Frage dahinter, wie oft muss ich etwas Gutes tun, um ins ewige Leben zu kommen? Und dann ist diese Hand, die dann zählt, eine oder zwei oder drei oder wie viele gute Taten müssen es denn sein? Was bringt mich dann in das ewige Leben? Reicht es, eine gute Tat zu machen? Oder muss ich mich jetzt noch zu diesem Menschen herunterbeugen? Oder muss ich ihn jetzt auch noch berühren? Oder muss ich ihn jetzt etwa auch noch waschen? Muss ich ihn jetzt auch noch mit Öl und Wein salben, desinfizieren seine Wunden? Muss ich ihn jetzt auch noch auf meinen Esel heben? Muss ich ihn jetzt auch noch festhalten, dass er oben sitzen bleibt? Muss ich etwa jetzt auch noch zu Fuß neben ihm hergehen? Muss ich ihn jetzt auch etwa noch zur Wirtschaft bringen und dafür sorgen, dass er dort ein Bett und Übernachtung hat? Muss ich etwa jetzt auch noch mit meinem Geld dafür gerade stehen? Muss ich das auch noch tun, Herr, und das auch noch tun? Und ihr merkt, dass das ein Aufzählen ist der Dinge. Muss ich das tun und das tun? Reicht eine gute Tat? Ich habe mich ja zu ihm hinbewegt, hat ihm Mut zugesprochen, habe seine Situation wahrgenommen, gesagt, es wird vielleicht wieder besser und reicht es nicht dann, dass ich gehe? Nein, es ist tatsächlich diese ganze Person, die sich ihm nähert. Jesus antwortet mit dieser ganzen Geschichte, um deutlich zu machen, dass es nicht nur eine gute Tat sein soll oder die Aneinanderreihung von verschiedenen guten Taten, muss ich dann zwei oder drei oder vier oder wie viel muss ich denn, sondern dass ich mich diesem Menschen, dieser Situation innerlich nähere, dass ich mich ihm hinwende, dass ich ihn wahrnehme als Menschen, dass er Hilfe braucht und mit all dem, was ich bin, ihm einen Neustart ermögliche. Das ist die Antwort, die dahinter steckt. Es geht nicht nur um eine gute Tat oder um vielleicht zwei oder muss ich denn noch eine dritte tun? Wann bin ich denn endlich gut genug, Herr Rabbi? Was muss ich denn noch alles tun, um ewiges Leben zu haben? Der barmherzige Samariter hat das gespürt, dass er nicht nur eine fromme Tat abliefern muss, dass es nicht nur darum geht, irgendwas bei diesem Menschen abzuliefern, um selber dann irgendwas zu bekommen von Gott, sondern dass es um ihn selber geht. Ihm ist da eine Person begegnet. Der Bibeltext macht deutlich, dass es ihn jammerte, dass er getroffen ist in seiner inneren Person und sich dann diesem Menschen nähert und ihm hilft, wo es nur möglich ist. Es ist eine Frage nach der Herzensmitte. Es ist eine Frage nach dem, was da in mir drin ist, nach den Einstellungen, Lebenseinstellungen in meinem Herzen, nicht nur nach den frommen Taten, was muss ich jetzt noch tun, sondern nach dem, was da in Entscheidungsprozessen in meinem Leben, in meinem Herzen abläuft. Es geht also nicht darum, was muss ich tun, sondern wer muss ich sein? Man anfängt, über diese Geschichte des barmherzigen Samariters nachzudenken, kommt man dahin deutlich zu sehen, dass es nicht nur um eine Tat geht, sondern um ein Sein. Wer muss ich sein? Er ist ihm in der Begegnung, diesem Überfallenen gegenüber, ist er ihm zum Nächsten geworden. Und da hat ja die Predigt am letzten Sonntag abgebrochen. Das Wort, was da steht, kann auch geboren werden, entstehen heißen. Er ist im Begegnen dieses notvollen Mannes oder dieses in Nöte geratenen Mannes, ist er ihm zum Nächsten geboren worden, entstanden. Und das ist tatsächlich eine Herzenseinstellung. Der Predigtext von heute, Römer 8, setzt genau an dieser Stelle an. Und Paulus versucht allerdings mit ganz anderen Worten das deutlich zu machen. Aber es geht Paulus genau um diese Sache. Nicht nur um eine gute Tat oder um das Aneinanderreihen von guten Taten, sondern um das, was da in meinem Herzen sich verändert hat oder verändern muss und sollte. Ich möchte den Predigtext einmal lesen, Römer 8. Luther-Übersetzung. Darum sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr Volk ist dem Tod ausgeliefert. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtigen Wünsche tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater, aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Vom Geist Gottes leiten lassen. Vom Geist Gottes leiten lassen, dann sind wir Kinder Gottes. Es geht um die innere Ausrichtung des Menschen, die innere Ausrichtung meiner Personenmitte. Luther übersetzt das Wort Trachten des Menschen. Personenmitte meint vielleicht ein heute verständliches Wort. Im Griechischen steht da das Wort phronema oder als Verb phronein. Das heißt denken, das heißt streben, das heißt ausgerichtet sein, ganz erfüllt worden sein, gesinnt sein. Und das macht deutlich, dass es tatsächlich um etwas geht, was in meinem Herzen läuft. Hoffnung für alle übersetzt regiert. Etwas, was mein Herz regiert, was mich ausfüllt, was mich ganz und gar ausmacht. Alleine den Versen 5 bis 7 in Kapitel 8 benutzt Paulus viermal dieses Wort als Verb oder als Substantiv, je nachdem. Das heißt, dieses Trachten des Herzens, des Menschen insgesamt ist ihm ganz wichtig. Die innere Einstellung, darum geht es ihm. Der Kern des Menschen, nicht nur einzelne Taten. Noch einmal den Vers 14. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes. Das ist der Kern. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes. Es steht dort im Griechischen das Wort agein, leiten, im Passiv, leiten lassen. Das kann heißen, führen, führen lassen, regieren auch, abführen vor Gericht, wenn man abgeführt wird, Tiere zur Schlachtbank führen oder Verurteilte zur Hinrichtung führen. Und es wird deutlich in der Art, wie im Griechischen dieses Wort verwendet wird, dass es nicht nur um Teilbereiche meines Lebens geht, sondern dass es um eine Ganzheit geht. Also ein Verurteilter wird ganz zur Hinrichtung geführt, ein Tier wird ganz zur Schlachtbank geführt. Es geht nicht nur um Teile des Tieres oder um Teile des Verurteilten, sondern es geht um ihn und seine komplette Existenz. Das möchte Paulus deutlich machen. Es geht um den Menschen insgesamt, der regiert wird, der geführt wird. Also die Frage, auf welche Schlachtbank werde ich geführt? Wenn es darum geht, was mich führt, dann wäre natürlich doch jetzt mal interessant zu überlegen, wes Geisteskind bin denn ich? Mal wahrzunehmen, was mich eigentlich ausmacht. Wo sind meine Entscheidungsmechanismen in meinem Leben? Wenn es Paulus so wichtig ist, dass es eben nicht nur um einzelne Taten geht und man sozusagen das Fromme abarbeiten kann, sondern dass es darum geht, dass Gott in mein Herz hineinkommt, in meine Personenmitte, dann wäre doch mal interessant wahrzunehmen, ja, was ist denn da bei mir? Was regiert denn da? Wes Geisteskind bin ich denn? Ich habe mal so ein paar, ja, einfach nur so mal Gedanken gewesen, die ich zu Papier gebracht habe. Vielleicht helfen sie dem einen oder anderen als Beispiel. Man kann Kind des Körpers sein. Komische Formulierung, man kann das auch anders ausdrücken. Aber wenn mein Körper regiert, also wenn mein ganzes Blickfeld meines Lebens auf die Schönheit meines Körpers gerichtet ist. Also wenn es um das Schminken geht und um all diese Dinge, um meine Haare geht, wenn ich mich den ganzen Tag damit beschäftige, um meinen Körper und um die Wohlfälligkeit meines Körpers zu kümmern, das kann ein Leben ausmachen, Kind des Körpers zu sein. Gesundheit, wenn mein Leben daraus besteht, mich gesund zu ernähren, das ist wichtig, natürlich. Aber man kann sich mit den Inhaltsstoffen jeder einzelnen Brotkrume so intensiv beschäftigen und kann dort zum Spezialisten werden, dass das Leben davon komplett erfüllt wird. Dann bin ich Kind meines Körpers. Oder Sport, Fußball hat wieder begonnen, Olympia ist gewesen. Wenn mein ganzes Leben, also viele Sportler machen das 4 Jahre lang, ihr ganzes Leben ausrichten auf diesen Moment, wo sie den Hammer werfen oder den Speer werfen, oder wenn das ganze Leben ausgerichtet ist, bin ich Kind meines Körpers. Versuche meinen Körper, meine Ernährung umzustellen und fokussiere es auf diesen Moment, wo ich in der Arena stehe. Auf welche Schlachtbank werde ich geführt? Wes Geisteskind bin ich, wenn ich mich den ganzen Tag um Kraft, um Stärke, um mein Training, um die Weiten, um die Zeiten kümmere, noch eine Sekunde, eine Hundertstelsekunde mehr oder weniger als mein Konkurrent? Sexualität gehört da irgendwo mit rein. Wie viele Männer sind gebunden an ihren Körper? Wir sind alle gebunden an unseren Körper ein wenig, selbstverständlich, aber leben davon nur in ihren sexuellen Gedanken. Es gehört in diese Richtung mit hinein. Ich bin Kind des Körpers, wenn ich mich und mein Leben an dieser Stelle komplett ausrichte. Es geht um ein Übermaß. Oder eine zweite Überlegung: Wenn ich Kind des Menschen bin, Kind von Menschen bin, natürlich sind wir alle Kinder von Menschen, aber wenn es darum in meinem Leben geht, dass mein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, auf Beziehungen, dass ich davon lebe, in Beziehungen zu stehen. Wir leben ein Stückchen davon, in Beziehungen zu sein, natürlich. Aber wenn ich mich immer nur darauf ausrichte, Komplimente von den Menschen zu haben, Zuneigung von ihnen zu bekommen, wenn ich danach lechze, dass Menschen mir etwas Gutes sagen, wenn ich abhängig davon werde, Kind von Menschen zu sein, wenn ich anderen Menschen Geschenke mache, sie permanent anrufe, Karten schicke, auf der Jagd nach Komplimenten, nach positiven Beziehungen, mein Leben danach ausrichte, was sagen die anderen über mich? Bin ich letztlich nicht mehr frei? Menschenfurcht eigentlich letztlich nur die andere Seite der gleichen Medaille. Wenn ich Angst vor Menschen habe, also nicht die Nähe zu Menschen suche, sondern Angst vor Menschen habe, die wollen mir was Böses, die sagen was Böses über mich, genau das Gleiche bloß von der anderen Seite, wenn mein Leben von Menschenfurcht regiert wird. Oder mein Leben regiert wird von dem Alleinsein, von der Angst, alleine zu sein. Und ich alles tue, um irgendwie nur mit Menschen zusammen zu sein. Das kann bei Männern geschehen, das kann bei Frauen geschehen. Das kann in der Rente, vor der Rente, nach der Rente geschehen. Wenn die Frau gestorben ist, der Mann gestorben ist. Ich nehme alles in Kauf, um irgendeinen Menschen an meiner Seite zu haben. Der Vorteil, ich lebe in Gemeinschaft. Der Nachteil, ich gebe mich selber auf. Wenn mein Körper mich regiert, ist der Vorteil, dass ich einen gesunden Körper habe. Wenn ich mich wirklich darauf ausrichte, kommt das ja auch zu guten Erfolgen, selbstverständlich. Aber der Nachteil vielleicht das Altern. Schweinsteiger und Lahm sind beide 32 Jahre alt. Sie haben keinen Platz mehr in der Nationalmannschaft. Sie sind für ihr Alter schon zu alt. Das Schweinsteiger überhaupt noch. Ich habe mich gewundert bei so einem Kommentar. 32 Jahre alter, junger Mann, dass der in seinem Alter überhaupt noch, wenn ich mich ausrichte auf meinen Körper, merke ich, dass Gott eine Grenze eingeführt hat, dass Altern ein Problem ist. Oh ja, das ist sehr nett, danke schön. Wenn ich Kind meiner Karriere bin, in einer Leistungsgesellschaft sind wir ein Stückchen auf Leistung, auf Effektivität gebürstet, natürlich. Kennt ihr Menschen, ich kenne solche, die den Finanzteil der Financial Times oder der Frankfurter Allgemein von morgens bis abends studieren, anrufen per Telefon, wo stehen die Zinsen, wo sind die Bankkurse? Es ist wichtig, natürlich, die Frage in unserem Leben heißt, was kannst du leisten, was für einen Beruf nimmst du? Aber wenn mein Leben von Zinsen und Börsennotierung und dem Auf und Ab der Bilanzen und der Konkurrenz und all diesen Dingen, oh, das ist aber nett. Dankeschön. Ja, es ist wirklich trocken, das muss man so wirklich sagen. Ja, barmherzige Samariter, herzlichen Dank. Wenn mein Leben von der Arbeit bestimmt wird, ich werde gebraucht, das Positive. Ich werde gebraucht, ich weiß, dass andere Menschen mich und meine Gaben, meine Fähigkeiten brauchen, meine Firma braucht mich. Was hat mein Chef? Erst hat er gesagt, Abiturient als Lehrling, ach, na, wer weiß, was ich mir da einhandle. Als ich gegangen bin und gesagt, ich möchte jetzt studieren, da war ihm das ärgerlich. Nun haben wir dir alles beigebracht, nun gehst du. Wenn die Firma dich braucht, ist es schön zu hören, natürlich. Man arbeitet gerne. Eine Stunde früher, eine Stunde länger, kein Problem. Wenn man gebraucht wird. Und auf der anderen Seite, wenn meine Dienststelle, meine Arbeit, mich und mein Leben komplett regieren, permanent erreichbar, Chef hat meine Privatnummer. Der Vorteil ist, dass man im Wohlstand lebt, natürlich, dass man Geld hat. Wenn man sich auf das Geld ausrichtet, ist es das Ziel, natürlich, dass man dann Geld hat. Der Nachteil, dass man Workaholic ist, dass man abhängig ist vom Chef, dass man Unfriede, Hektik hat, dass einem die Beziehungen nicht mehr wichtig sind, sondern nur das, was man leisten kann. Eine vierte Folie. Kind meiner selbst zu sein, Kind meiner selbst zu sein, mein eigener Vorteil, mein eigener Spaß, der eigene Lebensimpuls, der eigene Lebenspuls. Wie geht es mir heute? Was macht mich heute fröhlich oder ärgerlich, traurig? Ich fühle mir den ganzen Tag meinen Lebenspuls. Kennt ihr vielleicht solche Menschen, die permanent nur von sich erzählen? Die immer nur nach ihrem eigenen Spaß fragen, was habe ich davon? Hobbys oder Vorlieben, wo ihr ganzes Leben lang von den Briefmarken bestimmt werden oder von den Münzen oder von der teuren Uhrensammlung oder dass man sich Oldtimer kauft. Wie viele Menschen, ich staune darüber, dass sich einige das leisten können, Ferraris zu sammeln, nicht nur die kleinen im Schaukasten, sondern dann die großen in den Garagen. Wenn ein Mensch davon lebt, diese Dinge zu haben und sich und sein ganzes Leben danach ausrichtet, Kind seiner selbst, meiner selbst zu sein. Es kann so aussehen, dass ich für mich und meine Familie alles tue. Mein Garten, mein Haus, meine Kinder sollen ja was erben, dass mein Leben darauf ausgerichtet ist, auf mich, auf meine Kinder, auf meinen Schrebergarten. Kennt ihr Menschen, für die ihr eigener Mittelpunkt sie selbst sind? Also wenn Paulus danach fragt, was mich regiert, was mich abführt, dann ist doch die Frage, ist das in meinem Leben tatsächlich so, dass meine Arbeit mich führt, dass das Schauen auf meinen Körper mich den ganzen Tag bestimmt, auf die Schönheit meiner Haare, auf das, was ziehe ich morgen an. Ihr kennt die Wetterfee, die jeden Tag morgens oder abends ein neues Kleid anzieht. Ich habe sie noch nie in einem gleichen Kleid gesehen, abends oder morgens. Wenn das meine, was kostet das? Wie groß muss Ihr Kleiderschrank sein? Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Wenn man dem gegenüber das mal stellt, was Paulus schreibt, wie würde dann ein geistliches Leben aussehen? Das ist die fünfte Folie oder achte Folie, je nachdem. Kind des Geistes Gottes zu sein. Wenn ich mein Leben auf Christus ausrichte, also im Gebet, im Wort Gottes, Gemeinschaft mit Christus habe, wenn ich auf das Reich Christi ausgerichtet bin, auf den Bau des Reiches Gottes, auf die Menschen, die im Reich Gottes zu Hause sind, auf Gottes Gebote, also im Wort Gottes nachlese, was ist der Wille Gottes und mein Leben darauf ausrichte. Wenn man das miteinander vergleicht, mir ist aufgefallen, das widerspricht sich eigentlich gar nicht. Ich kann Schalke-Fan sein und nach meiner Bekehrung zwingt mich Gott jetzt nicht Dortmund-Fan zu sein. Das geht. Das ist eine andere Ebene. Aber es ist die Frage nach der Herrschaft. Wie weit beherrscht mich das? Wie weit lasse ich mich abführen? Wie weit lasse ich mein Leben davon gestalten? Oder wie weit ist Christus mein Herr? Für den Schriftgelehrten war das Kommen in den Himmel das Wichtigste. Hauptsache, ich komme in den Himmel, der andere ist mir nicht wert. Für den Samariter, der hat den Menschen gesehen, hat nicht gefragt nach Himmel und Erde, sondern ist diesem Menschen begegnet. Und Jesus sagt, so soll es aussehen. Wenn du bei allen Taten, bei deinem ganzen Leben fragst, komme ich dafür denn jetzt wenigstens in den Himmel oder was habe ich davon? Oder mit meinem ganzen Leben diesem Menschen nahe komme? Jesus sagt, was ihr einem der Geringsten tut, habt ihr mir getan. Jesus geht es auch um das Tun, nicht nur um fromme Worte, natürlich. Aber ihm geht es nicht um die Aneinanderreihung von frommen Taten, sondern um ein Sein, ein verändertes Sein im eigenen Herzen. Wenn der Schrebergarten der Lebensinhalt ist, ist es schwer, bei so schönem Wetter am Sonntag in Gottesdienst zu gehen. Da muss Rasen gemäht werden, da müssen die Blumen gepflückt werden, da muss der Baum beschnitten werden. Es ist ja wunderschönes Wetter dafür, für dieses und jenes. Es muss gegossen werden, es muss und so weiter. Ich habe kein Wasser mehr, ich muss zum Nachbarn. Man hat den ganzen Tag zu tun, um den Schrebergarten zu ehren. Wenn das an erster Stelle in meinem Leben ist. Was für ein großer Segen ist ein Schrebergarten, wenn Christus an erster Stelle steht. Und ich meine jetzt nicht nur den Erntedankgottesdienst, wo dann die ganzen Kürbisse stehen. Aber vielleicht dem einen oder anderen Notleidenden etwas mitzugeben. Eben einen großen Kürbis zum Essen. Oder in der eigenen Laube jemanden einzuladen zum Seelsorgegespräch, bei einem Glas Bier, bei einem Glas Wein und miteinander mal jenseits vom Telefon miteinander reden zu können. Ein Schrebergarten kann im Reich Gottes ein großer Segen sein oder er kann dich davon abhalten, überhaupt in Gottesdienst zu gehen. Ein Christ darf oder darf keinen Schrebergarten haben, darum geht es nicht. Es ist die Frage der Reihenfolge. Ein gesunder Christ ist kein Widerspruch zu Christus. Aber wenn ich den ganzen Morgen vorm Schminktäschchen stehe, kann ich eben nicht pünktlich zum Gottesdienst kommen. Aber ein gesunder Christ kann bei einem Grillfest, wie gestern Abend, alle möglichen Stühle schleppen, hat keinen Rücken, kann anpacken. Ein gesunder Mensch kann im Reich Gottes ein großer Segen sein, aber wenn das Körperliche in meinem Leben an oberster, erster Stelle steht, hält es dich ab, geistlich in jeder Form zu wachsen. Ein Segen ist ein gesunder Christ, der anpacken kann, na klar. Oder es kann dich abführen, wer weiß wohin, ein Schrebergarten, ein großer Segen oder eine große Anfechtung. Schalke 04 genauso. Wir kennen alle das Zeugnis von einem damaligen Stürmer, der ganz bewusst gesagt hat, ich bin Christ und ist von Fernsehstation zu Fernsehstation. Schalke 04 ist nichts Widerchristliches. Aber es ist eine Frage der Reihenfolge, es ist eine Frage, was regiert mich? Wie gestalte ich mein Leben? Wie kann ich das rausfinden? Fang an zu fasten. Wie kann ich das rausführen? Das steht jetzt nicht im Predigttext, aber fang an zu fasten. Das, was dir am wichtigsten ist, also das Essen im Leben, fang an, um des Herrn Willen einmal zu verzichten. Alle Gourmets haben dann ein Problem, wenn sie nichts mehr essen dürfen, ein großer Verzicht. Aber in dem Moment, wo du spürst, du hast eine Esssucht, wird das für dich ein echter Gegner? Fang an zu fasten und du merkst, was in deinem Herzen hochkriecht. Als ich zum ersten Mal gefastet habe, wir hatten uns verabredet, wir fasten alle und beten und so weiter, war das Beten und so alles kein Problem. Plötzlich habe ich gemerkt, es sind Ängste in mir hochgekrochen. Wir haben verabredet, trinken ist okay. Also habe ich mir alle möglichst dicken Säfte gekauft, wo möglichst viel drin ist. Ich hatte Angst, ganzen Tag, ich verhungere wahrscheinlich, hatte ich noch nie gemacht. Ich habe gemerkt, dass in mir Ängste hochgekommen sind. Fang an zu fasten und du merkst, was in deinem Herzen drin ist. Oder mit welchem Gegner du es eigentlich zu tun hast. Fang mal an, deine Vorlieben zu fasten. Nachrichten. Das Glas Wein am Abend. All diese Dinge zu Schalke gehen. Und du wirst merken, wie tief du drin steckst oder ob es dir ganz einfach fällt, ganz leicht fällt. Wo steckt dein Gegner? Wo ist derjenige, der dich und dein Leben in die Gefangenschaft, in den Kerker abführt, zur Schlachtbank wegführt? Es geht nicht um einzelne fromme Taten, die man nebenbei macht, sondern es geht um die zentrale Mitte in meinem Leben. Und das möchte Jesus hier deutlich machen. Charakterbildung. Jemand, der sich selber im Griff hat. Er möchte, dass du Herr bist in deinem Leben und dann möchte er aus deiner Hand dein Leben in seine Hand. Und dazu gehört, dass du erstmal Herr wirst in deinem eigenen Leben und dich nicht leben lässt von anderen. Von den Komplimenten anderer Leute, dass andere Leute sich dir zuwenden. Du abhängig bist von dem Ja oder dem Nein eines Menschen, sondern dass du Herr bist in deinem eigenen Denken, in deinem eigenen Leben und dass du als Herr deines Lebens Jesus die Herrschaft deines Lebens dann übergibst. Und wenn du selber nicht Herr bist in deinem Leben, was ist deine Bekehrung wert? Wenn du nur einen Teilbereich deines Lebens beherrschst, wirst du dich nie ganz zu Jesus hinwenden können, weil immer irgendwo etwas anderes noch mitregiert. Und lass es Schalke 04 oder HSV oder was auch immer sein. Fang mal an zu fasten, Sportschau zu fasten. Du merkst, wer dein eigentlicher Gegner ist. Garantiert. Du merkst, was in deinem Herzen hochkommt. Und du hast gedacht, das hast du doch noch nie erlebt. Das kenne ich an mir gar nicht. Fang mal an. Ausgerichtet sein. Für Paulus geht es um das Ausgerichtetsein. Und auf der anderen Seite, wenn ich ausgerichtet bin, dann kann passieren, was will. Du kommst ans Ziel. Die Geschwindigkeit für eine Schnecke ist tatsächlich nicht das Problem. Es ist das Ausgerichtetsein aufs Ziel. Wenn wir zur Mecklenburger Seenplatte wollen, hier von Mülheim aus, und der Kompass in Richtung Nordost geht, dann wirst du nicht in Palermo rauskommen. Das geht gar nicht. Es kann sein, dass Berge da sind, dass diese Flüsse und Täler, dass du hier und da rechts und links irgendeine Kurve machen musst, sicher. Aber wenn dein Kompass, der Grundkompass ausgerichtet ist auf Nordost, wirst du nicht in Palermo ankommen. Das geht gar nicht. Und sowas versucht Paulus hier deutlich zu machen. Es geht gar nicht. Wenn du richtig ausgerichtet bist, dann kommst du an. Und zwar am richtigen Ziel. Das eine, so selbstverständlich wie nur was und das andere so unmöglich wie nur was. Du kannst die Geschwindigkeit erhöhen in deinem Leben, aber wenn der Kompass nicht stimmt, wirst du nur schneller in Palermo ankommen, aber nicht in der Mecklenburger Seenplatte, garantiert. Lasst uns miteinander beten. Ich schließe das Gebet ab.